dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Ja, willkommen zu einem Lesestunt im Ketzer-Podcast. Ich bin der Lesestuntman des Ketzer-Podcasts, das daran liegt, dass es Leute gibt, die diese Bücher nicht lesen können und es sonst auch keiner bespricht. Und wir werden dieses Buch Bitcoin, ein Funken Gottes, zusammen mit Jörn und Matthias hier besprechen.
Hallo.
Hallo.
Hintergrund. Louis Wagner hat das Buch Bitcoin, ein Funken Gottes veröffentlicht im Jahr 2025. Und der Klappentext verspricht ein ungewöhnliches Buch über Bitcoin, das über rein technische und ökonomische Betrachtung hinausgeht. Wagner versteht Bitcoin nicht nur als digitale Währung, sondern als eine Idee mit philosophischen, ethischen und spirituellen Dimensionen. Laut Verlagsbeschreibung schlägt es Brücken zwischen Ökonomie, Theologie und Psychologie und interpretiert Bitcoin als möglichen Funken Gottes, also als Technologie mit befreiendem Potenzial für Individuen und Gesellschaft. Nun, über den Autor ist wenig bekannt. Er tritt mit Bitcoin und diesem Buch als erstes in Erscheinung. In dem Buch selbst verrät er aber mehr über sich. Er ist nämlich ein deutscher Einzelunternehmer und Autor, der sich seit vielen Jahren mit den grundlegenden Fragen des Daseins beschäftigt. Sein Weg führte ihn durch tiefgreifende Studien über die Natur Gottes, die Dynamiken des Geldsystems, politische Strukturen und weltweite Ereignisse. Inspiriert von der Heiligen Schrift, vom geistlichen Lehrern und ihren Werken sowie durch seine Reisen, entwickelte er ein umfassendes Verständnis für die Zusammenhänge, die unsere Welt prägen. Mit seinem Wirken möchte er Menschen dazu anregen, sich selbst, Gott und die Welt auf eine neue, ganzheitliche Weise zu entdecken und zu verstehen. Und er lädt dazu ein, den Weg zu einer neuen, friedvolleren Erde zu beschreiten, sowohl im Inneren als auch Äußeren.
Nun? Aber Christian, ne, das war der Klappentext. Ne? Nicht, dass die Zuschauer denken, das willst du jetzt, das wäre jetzt deine Meinung. Ne? Das steht in dem Buch.
Das ist die Selbstbeschreibung aus dem Buch. Ich selbst bin ja Professor. Das ist mein kleines Hobby. Eigentlich bin ich hauptberuflich Ketzer. Aber ich verdiene mir ein bisschen Zubrot als Professor für Rechnernetze. Mein Spezialgebiet sind Peer-to-Peer-Netzwerke. Und ich habe ein großes Interesse an verteilten Konsensussystemen. Mein Doktorvater war Rüdiger Reitschuk, der da wegweisende Arbeiten geschrieben hat. Ich habe auch ein bisschen Hintergrund in Kryptographie. Und auf der anderen Seite, hauptberuflich langjähriger Erzketzer, ist die Themenstellung eigentlich genau das, was mich interessiert. Zugegeben, ich bin gegenüber Bitcoin genauso kritisch eingestellt wie gegenüber Einzel- oder Vielgötterei. Aber als Wissenschaftler bin ich immer bereit, meine Meinung bei aufkommenden Fakten oder wenigstens guten Argumenten zu ändern. Und daher begierig, Neues zu lernen und Wissen zu schaffen, Wissenschaften, ja, habe ich also dieses Buch gegriffen und es habe es verschlungen. Und will jetzt offen lassen, werde ich also meine Meinung gleich zu zwei Themen revidieren müssen. Welche fundamentalen neuen Erkenntnisse werden mir offenbart werden? Doch zuerst eine kurze Frage an meine Mitketzer. Kennt ihr das Buch? Was wisst ihr über Bitcoin? Wo ist der Funken Gottes darin versteckt?
Ich kenne den noch nicht und ich werde es mir auch nie antun, irgendwie so Bitcoin-Bücher zu lesen. Ich finde das höchst Respekt. Was ist Bitcoin? Bitcoin ist vermutlich die bekannteste Kryptowährung. Und den Funken Gottes, den sieht man vermutlich dadurch, dass das ja alles nur sozusagen gedacht, also praktisch, es lebt nur sozusagen im Metaphysischen und so. Also besser kann ich es mir nicht hinschwurbeln.
Das Buch ist sehr vielschichtig, muss ich sagen. Und es fängt an mit im Prolog mit einem Zitat aus der Bibel. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viel Schmerzen verursacht. 1. Timotheus 6,10. Jetzt fragt man sich, was hat das in einem Bitcoin-Buch zu tun, ne? Wenn die Geldgier alles Wurzel ist Ösen, weil die meisten Leute machen Bitcoin nur wegen Geldgier. Aber ich muss eins klarstellen, der Autor stellt eins klar. Obwohl er jetzt tonnenweise Bibel hat, schreibt er hier, es ist mir ein wichtiges Anliegen klarzustellen, dass dieses Buch, dass der Inhalt dieses Buches, wenn auch einige Bibelstellen aufgeführt werden, nicht nur für Menschen christlichen Glaubens von Bedeutung ist, sondern für alle, die Wahrheit, Weisheit und universelle Prinzipien anstreben. Es ist also nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion oder das Kennen von Texten, das uns zu besseren Menschen macht, sondern die Fähigkeit, Liebe, Mitgefühl und Verständnis in die Welt zu tragen, unabhängig von der Quelle der Inspiration. Also ist es kein religiöses Buch, sondern es geht hier an uns alle. Der Autor meint also, worin liegt die Wurzel aller Probleme? Und da schreibt er, das ist die Liebe zum Geld. Das ist die Wurzel aller Probleme. Das ist seine Eingangsthese im Prolog. Und dieses Zitat bildet auch den roten Faden durch das Buch. Und er fährt dann fort und hat dann im Prolog so eine, ich würde sagen, eine Fake-Story mit einer gewissen Hanna im Prenzlauer Berg, die er trifft. Und die ist dann furchtbar religiös geworden. Und dann hat die ihm gesagt, ja, wie kannst du es denn vereinbaren und so weiter. Und dann hat er wohl ihren Bitcoin-Talk gegeben, das ist das Buch in Kurzform. Aus dieser Geschichte ergibt sich dann quasi die Notwendigkeit, dieses Buch zu schreiben, weil sie jetzt nicht verstanden, was Bitcoin ist und wie es funktioniert und wieso es gut ist. Und deswegen hat er wohl dieses Buch geschrieben, wegen dieser Hanna vom Prenzlauer Berg. Und kommt dann am Schluss in eine Aufzählung, die den inneren Konflikten des Autors zeigen. Nämlich, er zeigt, auf der einen Seite ist er ein tief gottgläubiger christlicher Mensch, auf der anderen Seite hat er diesen Faible für Bitcoin. Und er weiß ja, dass dieses Geld das Wurzel des Bösen ist. Also aus dieser kognitiven Dissonanz versucht er jetzt quasi dann den friedlichen Weg zu finden. Und den findet er erstmal, indem er uns ein ganzes Kapitel erzählt, dass Gott das Beste ist und dass die Trennung von Gott und von sich selbst und voneinander auch quasi der Grund ist für das Übel in der Welt. Und Bitcoin wird jetzt diese Brücke schaffen zwischen der geistigen und manifesten Welt. Spoiler-Alarm, er wird bis zum Ende nicht erklären, wie Bitcoin funktioniert. Also wer das Buch kauft, um Bitcoin zu verstehen, als technologisches Mittel, der wird enttäuscht werden. Im sechsten Kapitel erzählt er uns, was Dreieinigkeit ist. Ich frage mich, wieso? Es interessiert keinen Menschen hier. Es hat auch nichts mit dem Buch zu tun. Aber darauf kommt er dann quasi auf das Problem der Menschheit. Und zwar im Buch, im Kapitel Lärm des Lebens schreibt er, wir sind gestört. Ja. Bürokratie, also was ist das Problem der Menschheit? Also man muss sich Herrn Wagner vorstellen, so als alten Mann, ne, der so da sitzt, ne? Und dann resoniert, ja, pass auf hier, ich bin Einzelunternehmer, ich habe es geschafft soweit, aber wir haben ein Problem. Wir haben Störungen, die das Leben durchnehmen. Und was sind die Störungen? Und da kommt mir eine lange Liste, ich habe jetzt nur das Best-of rausgeholt. Bürokratie, Spam, Konsum, Werbung, Erwartungsdruck, Traumata, False-Flag-Operation, mediale Daueralarmzustände, politische Spaltung, ideologische Vereinfachung, Predictive Programming, Ohnmacht, Unterhaltung, Kulturindustrie, subtile Normen, Konzerne, Musik, energetische Frequenzen, Massentrance-Effekt, narrative Konditionierung. Gesucht wird also der Weg zur Stille und die Lösung ist nicht Bitcoin, sondern Psalm 46,11. Und da steht drin, ich zitiere, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ja, damit haben wir die Probleme gelöst, oder? Und nach diesem Kapitel geht es jetzt in die Analyse der Finanzsysteme. Und er zitiert, gib mir Kontrolle über das Geld einer Nation und es ist mir gleichgültig, wer ihre Gesetze macht. Ich zitiere, dieser Gedanke, der später keinem geringeren als Meyer Amschel Rothschild zugeschrieben wurde. Aber erstmal in dem Kapitel geht es zum üblichen Bitcoin-Finanzkritik Mainstream. Schulden sind böse, Zinsen sind böse, Reiche werden immer reicher, die Banken sind verschuldet. Banken haben Schulden, unglaublich, die haben gar kein Geld. Multinationale Konzerne, Finanzkrisen, Bailout, Steuervorteile, Inflation, Propaganda des Staates, Normalisierung, Inflation. Es wird sogar durchgerechnet, wie Inflation funktioniert mit so einem Rechenbeispiel. Was ist, wenn 3% Inflation ist und wie viel weniger Geld man hat? Also super interessant. Das Fazit ist, von ihm, das aktuelle Finanzsystem ist eine komplexe, selbstverstärkende Maschinerie, die auf Schulden, Zinsen und dem Cantillon-Effekt, also das Reicher werden, basiert und zunehmend die gesellschaftliche Ungleichheit verstärkt. Es hat sich von einem ursprünglich neutralen System, das dem Austausch von Ressourcen dienen sollte, zu einer Struktur entwickelt, die Wohlstand und Macht in die Hände einer kleinen Elite konzentriert, schreibt er. Matthias, wie siehst du, dass ein Finanzsystem, das aufgrund von Schulden und Zinsen und verschuldeten Banken aufgebaut ist, ein Problem ist?
Also da kann ich nur sagen, alles, was ich wissen muss, angenommen, du gibst das hier korrekt wieder, ist, dass er darauf hinweist, dass Banken verschuldet sind. Denn wenn ich 100 Euro auf mein Bankkonto einzahle, dann schuldet mir die Bank 100 Euro. Ne? Und das kannst du nicht wegkriegen, sonst wäre es ja keine Bank. Ne? Und wenn er jetzt sich daran hochzieht oder das als negativ darstellt, dass Banken Schulden haben, dann hat er was nicht verstanden. Und ja, das fühlt sich dann für mich sehr stimmig zu dem Thema Heilpraktiker und Rothschilds. Angebliche Behauptung, wo ich sofort an die Protokolle der Weisen von Zion denken musste, die ja quasi ich habe die nie richtig gelesen, aber den Anfang war es so dämlich.
Die sind eh gefälscht.
Wir, die internationale jüdische Verschwörung, haben jetzt folgenden Verschwörungsplan.
Bis zu dem Moment waren das zwei Gleise, die geführt worden sind. Aber was jetzt kommt, ist wir Experten sprechen von einem Gleisvorhof. Im Bahnhof. Das ist, wenn jetzt diese Gleise auseinandergehen und man nicht nur zwei für hin und zurück hat, ne, hier Gott und Bitcoin, sondern jetzt fächert sich das auf 100 Bahnsteige. Denn die Matrix und ihr Geflecht zeigt ja, dass er quasi so ein 100 Verschwörungstheorien glaubt, indem er auf 6 oder vielleicht sogar mehr Seiten einfach eine Liste von Themen hat, wo er das Problem der Weltgeschichte halt sieht. Also Gesundheit, Ernährung, Pharmaindustrie, keine ganzheitliche Halb, Giftstoffe im Alltag wie Fluorid, ja, Mikroplastik, dann Wirtschaft als Mittel zur Globalisierung. Das ist eine ganz, ganz lange Liste. Entwertung von Vaterschaft und Maskulinität, Zerreißung der Mutter-Kind-Beziehung, die PISA-Studie mit dem Fokus auf Outputs und Anpassung, historische Umerziehung, Nationalgeschichte wird negativ konnotiert, wurzellose Identität, Transhumanismus, Vogue-Kultur, Auflösungsgeschlechterrollen, Arbeitstag, Verrohung durch Gewaltstile und Pornografie, Sport und Event, UN-Kinderrechtskonvention. Ich mache nur Teile daraus. Es ist so lang. Überwachungskapitalismus, Einsatz von KI zur Massenüberwachung, Abhängigkeit von digitalen Geräten, Polarisierung, gesellschaftliche Spaltung, Kriege als profitables Mittel, Permanentkriege, geheime Operationen, systematische Manipulation, Einsatz von Mindkontrolltechniken, relativierte religiöse Wahrheiten.
Matthias, ich glaube, der Christian ist übergeschnappt. Was macht man jetzt?
Förderung kurzfristiger Lust, bla bla. Hatte sie den Verdacht, dass der Autor so eine Wortwolke, er hat eingegeben Verschwörungstheorien und hat dann die Wortwolke, die ihm die Software geliefert hat, in das Buch. Ich dachte aber die ganze Zeit nur, Christian, es tut mir so leid, dass ich dieses Buch vorgeschlagen habe.
Es ist auf Seite 99, sozusagen von 300 Seiten, kommt plötzlich nur eine Aufzählung von Listen von Problemen, die in der Welt sieht. Und das sieht so aus wie so ein Best-of-Verschwörungstheorie. Das Klima wird zum Beispiel auch geleugnet. Ne? Blasphemie wird als Problem dargestellt hier. Städtebau als Entwurzelung. Da findet alles Smart Homes als Kontrollinstrumente. Wer das sucht, der wird fündig. Das sind alles nur Stichworte, die er bringt. Und da denkt man sich, ja, mein Lieber. Ich meine, das ist so wie, glaubst du ein Quatsch, glaubst du alle. Ne? Das ist so.
Was ich jetzt nicht erwartet hatte, war, dass Bitcoin das Vernünftigste ist, was er in seinem Buch schreibt.
Ja, es ist unglaublich viele Probleme, die er sieht. Und aber dadurch, dass er Probleme sieht, wo keine sind, zeigt er ja, dass er ein ziemlich problemgeladener Mensch ist, der sehr, sehr vielen Verschwörungstheorien anhängt. Der eine ganze Reihe von paranoiden Vorstellungen hat über die Welt. Ja? Man kann eigentlich froh sein, dass er nur über Bitcoin und Gott jetzt hier redet. Ne? Aber das war, als ich es gelesen habe, ist mir Kinnlade runtergefallen. Habe ich nicht gewusst. Also, wenn euch noch irgendwas mit Verschwörungstheorie sucht, ich habe also nicht gefunden, flache Erde. Ansonsten war eigentlich ziemlich alles dabei. Aber dass so Sachen wie Klimaleugnung dann quasi auch drinsteht, hat mich auch überrascht. Was soll das? Aber es passt natürlich zu Bitcoin. Okay, denn das Buch geht dann wieder in normalere Pfade und erzählt dann über wie Währung funktioniert. Fiat, Gold oder Bitcoin. Fiat ist ja lateinisch und sagt, es werde gemacht. Das heißt, Geld wird ja einfach nur auf Scheine gedruckt und dann anerkannt. Ne, das sind sozusagen die Geldscheine, die wir haben. Die haben keine Basis. Alte Geschichte, die Bitcoin-Leute sagen, ja, wir haben den Gold- oder Silberstandard verloren und deswegen müssen wir Bitcoin machen, das überhaupt keinen Standard hat. Da redet er plötzlich über Götzendienst, weiß ja auch nicht, was das damit zu tun hat, aber jedenfalls ist Bitcoin kein Mammon, stellt er klar, obwohl es Geld ist. Ja. Und da redet er plötzlich über Gott, Gott ist die Liebe, Gott ist der Friede, Gott ist der Freude, Gott ist der Eierkuchen. Also es geht über 20 verschiedene Sachen, die Gott sind, also nach dem Motto, meine Wahnvorstellung ist besser als deine. Und dann plötzlich kommt ein Kapitel über Sünde, Schuld, Erlösung und Vergebung, die an der Stelle nichts beiträgt. Also es ist wieder so religiösen Kram, der dazwischen steckt. Aber dann auf einmal was Neues. Und zwar Frequenzen. Also Frequenzen? Blub, was ist Frequenzen? Ja, er hat ein neues esoterisches Welterklärungsmodell. Es gibt nämlich drei Arten von Frequenzen. Die niedrigfrequenten Zustände, 0 bis 200, mittelfrequente Zustände von 200 bis 500 und hochfrequente Zustände von 500 bis 1000. Ich weiß jetzt nicht, ob das Hertz sind, Kilohertz oder Megahertz. Oder, ne, das wäre ja ganz hilfreich. Ich meine, ich bin ja so, habe auch was mit Funkübertragung zu tun. Und da rechnen wir in Schwingungen pro Sekunde. Aber es gibt da keine Einheit. Nun, wichtig, die niedrigfrequenten Zustände sind die schlechten. Die stehen für Schwere, Leid und Destruktivität. Die Mittelfrequenzen sind die mittelguten, Balance, Wachstum, Positivität. Und die hochfrequenten sind Erleuchtung, Einheit und göttliche Liebe. Nun, ich habe irgendwann gelernt, dass hochfrequente Strahlung besonders gefährlich ist, Röntgenstrahlung zum Beispiel, und niedrigfrequente Zustände, wie zum Beispiel Infrarotstrahlung, eher nützlich ist. Die macht halt nur warm. Ja? Aber hier ist es offensichtlich umgedreht. Übrigens, die Urfrequenz ist Gott, wenn jemand fragt. Ich habe so einen Schwachsinn zuletzt im Säure- und Basenbuch gelesen, wo Gott die oberste Base ist und die Atombombe die schlimmste Säure. Ja? Aber das mit Frequenzen zu machen, fand ich originell an der Stelle. Vielleicht hat das auch irgendwo eine Verbreitung. War sehr interessant.
Finde ich überhaupt nicht originell. Frequenzen, das war ja das Einzige, was hier noch gefehlt hat. Also bei diesen ganzen Esoterikern. Ne?
Nach den Frequenzen kommen wir zu spiritueller Schuld und zur monetären Lust. Ja, denn die institutionelle Kirche, die ist böse, denn die predigt Schuld und Sünde. Genauso wie die Banken Zinsen haben. Ne? Das ist der Zusammenhang. Versteht ihr? Zinsen, Schuld, Sühne. Und das ist also völlig analog. Banken sind quasi die Kirchen des Geldes, so gesehen. Und Bitcoin geht ohne Banken, macht also frei wie die Abkehr von Kirchen, was das Gute ist. Also es hat eine gewisse Nähe zu einem Argument, muss man sagen. Ne? Also es sieht aus wie ein Satz, würde ich sagen. Also macht zwar keinen Sinn, aber es ist das Beste, was man bis jetzt finden konnte. Wenn man Kirchen nicht mag und Banken nicht mag, dann ist Bitcoin und nicht in die Kirche gehen die Lösung. Und das hat eine Friedensbotschaft. Ja. Ich zitiere, vor diesem Hintergrund mag es zunächst weit hergeholt klingen, wenn ich sage, dass Bitcoin Frieden in die Welt bringen würde. Doch genau dies war gemeint, als ich Hannah gegenüber äußerte. Denn im Bitcoin-System entsteht ein Wettbewerb um Ressourcen, nämlich Energie und um Einfluss, nämlich die Absicherung des Netzwerks, jedoch ohne Gewalt, die typischerweise mit echten Kriegen verbunden ist. In diesem Sinn kann Bitcoin als ein nicht tödliches Äquivalent zur Kriegsführung verstanden werden. Ein Machtwettbewerb, der auf Technologie und Energie basiert, statt auf Waffenunterdrückung und Zerstörung.
Genau, und Energiebedarf führt ja nie zu Krieg, ne? Wie wir... Ja, niemals
wollen. Nein, es ist ja nur Energie. Es gibt ja, ich meine, es ist die Frage der Frequenz der Energie, ne? Die muss man sehen, ja. Ja, übrigens, schreibt er, macht das Proof of Work das System fair und egalitär, ja? Na, also, es bringt dir nichts, viele Rechenressourcen zu haben, außer du hast so viel, das System zum Rechen. Aber das erwähnt er nicht so am Rande eher. Okay. Kommen wir zum Kern des Buches. Bitcoin, ein Funken Gottes. Da weist er darauf hin, dass er sagt, es ist nur ein Funken Gottes, nicht der Funken Gott. Da muss man unterscheiden, ja? Aber genauso wie Gott in der Bibel bleibt der Autor von Bitcoin im Hintergrund und schreibt unter Anonym, unter einem Pseudonym. Ah, und Bitcoin ist so perfekt wie die Welt, gerecht, allmächtig, geduldig, treu, friedensstiftend, unbegreiflich, weise, barmherzig, wahrhaftig, unparteiisch und verlässlich, schreibt der Autor. Und führt auch hier, im Gegensatz zu den Verschwörungstheorien vorher, jeden Punkt in einem kleinen Absatz aus, warum das der Fall ist. Bitcoin ist...
Warum ist Bitcoin barmherzig? Das würde mich jetzt interessieren.
Ich zitiere, während Bitcoin ein strenges mathematisches System ist, kann es dennoch als ein Instrument der Barmherzigkeit betrachtet werden, schreibt der Autor. In Ländern mit hyperinflationärer Währung bietet Bitcoin Schutz vor der finanziellen Zerstörung. Es ermöglicht denjenigen, die im traditionellen Finanzsystem keinen Platz haben, eine alternative Möglichkeit zur Wertaufbewahrung. Deswegen ist es barmherzig. Es gibt aber auch verschleierte Botschaften. Und da arbeitet sich der Autor an versteckten Botschaften, zum Beispiel in der Namensgebung von Satoshi Nakamoto ab. Ja? Oder sagt Bitcoin Paper, das ist wie Luthers Thesen an der Wand, das ist genau dasselbe. Der Geburtstag von diesem erfundenen Pseudonym hat auch eine Bedeutung. Da steht, gibt es einen Genesis-Block und es gibt einen Block 666666 und dann gibt es noch 21 Millionen, das ist die Hälfte von 42 Millionen, das ist die Frage auf das Universum. Okay, das nimmt er nicht ernst, das sagt er, das wäre nur eine ironische Anspielung. Ja, also das. Am Schluss sagt er hier, die Deflation. Und das, die österreichische Schule der Nationalökonomie, das ist ja das Gegenmodell zu Keynes Wirtschaftsmodell, also Ökonomiemodell. Die Österreicher haben gesagt, Banken sind schlecht, also sozusagen und eine zentral geführte Währung. Am besten ist, man macht das ohne. Das ist die österreichische Schule der Nationalökonomie. Und man sieht aber das halt nicht mehr als Mainstream an. Das ist halt der feuchte Traum der Liberalisten. Ja, nach dem Motto, kein Staat, keine Kontrolle. Alles gut, alle halten sich die Hände, alle werden reich und so weiter. Und das entspricht ja der Ideologie, die auch hinter dem Bitcoin verwirkt ist, weil der Staat macht ja nur böse Sachen. Ne? Also abgesehen von den, was hat uns der Staat gebracht? Ne? Abgesehen von Schulen, den Polizei, den Straßen und der Recht und Gesetzgebung und unabhängige Justiz und Vertretung und aber sonst, was hat das sonst gebracht? Frieden, ach hör doch auf. okay. Dann kommt ein Kapitel Bitcoin Standard. Das war das enttäuschendste Kapitel von allen. Ich wusste nicht, dass ich noch enttäuscht werden kann. es gab noch einen Hauch. Ich habe dann gedacht, okay, jetzt wird er mir runterrattern, wie der Bitcoin Standard ist. Ich meine, Standard hat eine Bedeutung in Informatik. Er zitiert kein einziges Wort aus dem Bitcoin-Artikel, sondern nur aus der Bibel. Ja, also ein ganzes Kapitel, das Bitcoin-Standard hat, wo dann quasi Bibel zitiert wird und warum das so toll ist. Am Schluss trifft er sich mit der fiktiven Hanna wieder, ja, um sie zu überzeugen, was alles klasse ist, also die auf dem Prenzlauer Berg. Und es endet mit einem Schlusswort und einem Gebet, natürlich.
Mögen wir nun in Bitcoin ein Werkzeug erkennen, das uns von den alten dunklen Strukturen befreit. Mögen wir in Bitcoin ein Mittel finden, das uns befähigt, ein Leben in Heiligkeit, Frieden und wahrer Freiheit zu führen. Mögen wir in der Unveränderlichkeit von Bitcoin ein Abbild jener Ordnung sehen, die von Gott her auf Ewigkeit aufgerichtet ist. Mögen wir uns durch Bitcoin inspiriert, bla 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 bla.
Na, also ich könnte auch weitermachen. Aber das hat er wirklich als Strophe wie ein Gebet aufgeschrieben. Und es endet mit, mögen wir für immer in Gott verweilen, in seiner Liebe, seiner Wahrheit und seinem Frieden. Amen. Fehlt er. Aber es steht nicht drin, das hätte ich zugefügt. Also das ist sozusagen das Schluss seiner Danksagung. Frage an die Ketzer und hallo an Viktor, der hier gerade sich zugeschaltet hat. Was meint ihr?
Dieses Buch führt einem, glaube ich, vor Augen und mir, wie verworren manche Leute offenbar denken. Na, also das ist ja etwas, was ich hoffe mal, vielen Leuten einfach, so wie du es jetzt darstellst, Christian, aber ich weiß, dass es solche Texte gibt im Internet manchmal, ne? Oder manchmal kriegst du E-Mails, da weißt du gar nicht, was er will. Ne?
Und, meistens werden die auch veröffentlicht, nachdem sie irgendwas in die Luft gejagt haben und dann heißt das Manifest.
das ist also, das habe ich jetzt wieder gelernt. Es gibt Leute, die denken verworren, sind aber dann natürlich überzeugt von dem, was sie behaupten.
Also als Autor würde ich Folgendes in die Waagschale werfen, und zwar eine der größten Schwierigkeiten ist, dass man nicht alles aufschreibt, was man irgendwie zu diesem Thema sagen möchte oder auch was man weiß zu diesem Thema oder Gedanken, die einem gerade beim Schreiben erst kommen. Das wird nämlich immer mehr und mehr und mehr und mehr, und das ist der Ritt in die Hölle. Üblicherweise, wenn man so ein Drittel behält und zwei Drittel wegschmeißt, also von dem, was man geschrieben hat, muss man zwei Drittel wegschmeißen. Das ist vermutlich für die meisten Leser immer noch zu viel und das ist immer noch zu verworren, zu wenig auf einem Strang irgendwie vom Start zum Ziel. Und wenn man keinen Verleger hat oder keinen Lektor oder auch ein bisschen selber zur Verwirrung neigt, dann gerät man halt schnell in diese Falle, dass man also versucht, ich schreibe jetzt ein Riesenbuch und dann schreibe ich jetzt alles auf, was ich mal sagen wollte und so weiter. Und das ist also, ja,
die
genau.
Die Wahrheit über alles.
Und das ist also wirklich eine Katastrophe und das sehen wir hier. Aber das ist eigentlich gar nicht so unüblich. Wenn man mal bei Amazon guckt, was so in diesen vielen, vielen Kategorien so abseits des ganz großen Mainstreams so angeboten wird. Ne? Da ist es irgendwie immer so ein technisches Wort, verbunden mit irgendwas Menschlichem, was Hartes mit was Weichem. Ja? Also zum Beispiel Quantengesundheit. Ja? Oder Quanten-Jesus. War Jesus der erste Quantenheiler? Jetzt Quanten ist jetzt vielleicht nicht mehr so hip. Nimmt man Bitcoin? Oder heute würde man nehmen KI, ja, man braucht immer irgendwie so ein Wort und dann muss man das verbinden mit irgendwie was Göttlichem oder was zum Leben und so weiter. Und warum ich jetzt diesen langen Schlenker mache, das wird jetzt klar bei meiner Pointe, und zwar, das Christentum ist auch nur so ein Quark letztlich, ne? Der sich zu allem Blödsinn formen lässt, der zu allem Quatsch passt, wo man immer noch irgendwie eine Brücke bauen kann dorthin, und es gibt immer noch irgendwelche Leute, die das lesen und dann da 5 Sterne vergeben. Also insofern ist er da in genau im richtigen Boot.
Ich möchte noch ein paar abschließende Worte dazu sagen, und zwar die Worte eines soll man sagen, völlig voreingenommenen Experten, wie man so schön sagt. In dem Buch wird viel erzählt, aber das Wesentliche wird außen vor gelassen. Und Bitcoin ist einfach ein unnötiges Umweltverbrechen. Das hat Early Adopters und kriminelle Drogenhändler und andere reich gemacht, indem es benutzt worden ist, am Anfang eben um illegale Geschäfte zu machen. Und die dann sich auch ihren Bitcoins bekommen haben, das sind die, die jetzt auch immer reicher werden, je höher der Kurs steigt. Und die Technologie, kann ich als Experte sagen, ist ebenso trivial wie unnötig. Die Blockchain, die sehr lange Mode war, war weit davor als Merkle, Hashtree und der Experten bekannt, hatte ihre Vorzüge, hatte bestimmte Eigenschaften, die funktioniert, aber die lösen nicht jedes Problem und ist für Bitcoin-Neulinge das große Geheimnis, das man verstehen muss, und vergessen dann, dass bei dieser Technologie einfach überhaupt keine Geldpolitik gemacht wird und die Leute, die sich das ausgedacht haben, keine Ahnung haben, wie Finanzsysteme funktionieren, aber sie können stundenlang darüber diskutieren. Das ist ein P2P-Netzwerk zugrunde, das ist vollständiger Graf, völlig trivial, für mich als Experte nicht interessant, das ist noch nicht mal ein Nebensatz in der Vorlesung. Die Sicherheitsannahme ruft darauf, dass man irgendein Krypto-Hash-Rätsel löst und nicht mal ein Problem der Menschheitsgeschichte, was man hätte machen können, wie Molekülfalten oder Aliens zu finden. Und die Geldannahme im Originalpaper kann man bestenfalls als laienhaft verstehen. Eigentlich ist es Kindergartenniveau, was sie meinen, dass man ohne Banken, ohne zentrale Regierung und so weiter eine Wirtschaft am Laufen hält und einfach sagt, okay, die Banken sind das Böse. Das ist einfach Quatsch. Es gibt schon einen Grund, warum Ökonomie etwas ist, was man studiert. Und davon hatten die Autoren von Bitcoin eine Ahnung und alle Anhänger auch nicht, leider. Heutzutage wird Bitcoin hauptsächlich zum Betrug oder zur Erschleichung von wissenschaftlichen Fördergeldern benutzt, durch Projektanträge, also auch Betrug. Gut, kleine Selbstkritik hier am Rande. Okay, ich habe keine Bitcoin-Fördergelder bekommen. Jedes wissenschaftliche Seminar hat mindestens eine Handvoll Stockholm-Olfort-Studenten, die sich statt über die Blockchain darüber unterhalten, wie man am besten in Bitcoin jetzt investiert. Übrigens gibt es Investitionshinweise im Buch, wie man das am besten macht. Wenn jemand sich interessiert, kann er das Buch kaufen. Glücklicherweise ist Bitcoin nicht mehr die neueste Kuh, die so oft getrieben wird. Statt Bitcoin-Betrug haben wir jetzt KI-Betrug. Da werden halt andere Tricks gemacht. So kann ich jetzt so langsam die Herzmedikation bezüglich dieses Massenwahnsinns ausschleichen, langsam. Dennoch ist es fast schon nostalgisch, hier ein Buch zu lesen, in dem die Vorzüge von Bitcoin über den grünen Klee gelobt werden. Es zeigt sich meiner Ansicht nach, dass wenn man einen Quatsch glaubt, zum Beispiel Gott, dann glaubt man auch einen anderen, Bitcoin. Und hier zeigt sich sogar, dass man fast jeden glaubt. Ja, in der Seite 99 kann man fast jede Verschwörungstheorie finden, die es so gibt. Und man muss einfach sagen, Bitcoin hat als Geldersatz versagt. Die Bitcoins fluktuieren im Wert massig. Man kann damit meistens nicht morgen, ob man ein Ei kaufen kann oder ein Auto. Und es ist prinzipiell deflationär. Das heißt, es gibt eine bestimmte Anzahl von Bitcoins. Und damit werden die, je mehr Leute sich dafür interessieren, immer teurer. Und dann deswegen werde ich mir das Geld einfach sparen. Dann kann ich statt heute ein Auto morgen zwei kaufen. Aber das sorgt dafür, dass eben keiner ein Auto kauft. Und das ist schlecht für die Wirtschaft, wenn keine Autos verkauft werden. Und das ist das Problem. Deswegen gibt es ja quasi ein Banken von Staaten, die dafür sorgen, dass das Geld in ausreichender Menge und auch nicht zu viel zur Verfügung steht. Und das wird eben bei Bitcoin nicht kontrolliert und soll auch gar nicht kontrolliert werden. Der Autor versagt, auf der ganzen Linie Bitcoin zu erklären. Und er versagt auch drin, den Funken eines Gottes drin zu finden. Eigentlich geht es nur darum, um ein einziges Problem in diesem ganzen Buch. Der Autor hat festgestellt, in der Bibel steht, Geld schlecht, weil Jesus. Und seine Bitcoin-Ideologie sagt, Bitcoin gut. Da kein Fiat-Geld, also kein erfundenes Geld, abgesehen davon, dass es erfundenes Geld ist, aber egal. Und das versucht er in einen Hut zu bringen und hat dadurch eine riesengroße kognitive Dissonanz, die in einer Logorö endet, indem er uns dann mit vielen Worten dann hier überschüttet. Mein Co-Autor Andreas J. aus W. in TH hat nach Anlesen des Prologs gesagt, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Und er hat recht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.